Hallo liebe Formel-1-Fans da draußen und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Bianca und ich, wir melden uns heute in einer Zweier-Konstellation zurück. Und wie ihr schon erkennen könnt an Biancas Hintergrund, wir sehen keinen Vettel und keinen Schumacher, den du sonst im Hintergrund hast. Aber es geht heute trotzdem um deutschen Motorsport. Du kannst ja gleich mal erzählen, wo du bist, aber erstmal begrüße ich dich ganz herzlich. Hi Bianca.
Ja, hallo Alex, hallo zusammen da draußen.
Dann könnt ihr auch ein Abo da lassen, um hier künftig nichts mehr zu verpassen. Und ja, Bianca, dann erzähl doch mal, wo du gerade bist.
Ja, ich bin hier gerade in einem Hotel am Münchner Flughafen. Jetzt kann man sich fragen, was hat das hier jetzt mit Motorsport zu tun? Ja, hier am Flughafen ist auch ein Audi Brand Center. Und da wird heute tatsächlich das neue Formel-1-Team von Audi vorgestellt. Das kennen wir ja eigentlich. Ist jetzt seit mehr als 2 Jahren schon bekannt, dass Audi in die Formel 1 einsteigt. Aber hier heute ist sozusagen der offizielle Startschuss und wir sehen auch das Design beziehungsweise zumindest mal die Farben des neuen Autos. Und das neue Auto wird hier nachher auch gleich sein. Also ich bin jetzt noch hier im Hotel. Also ihr seht das Video dann heute Abend sozusagen. Wir dürfen das nach 21 Uhr hochladen. Dann nämlich ist alles offiziell. Vorher gibt es eben die offizielle Präsentation. Ja, und wir haben das neue Auto aber schon sehen dürfen, Alex, richtig?
Ja, genau. Wir haben uns die Bilder ja genau angeschaut. Und wir waren beide, sagen wir mal, überrascht. Ich würde auch sagen, dass du mal zuerst deine Meinung zum Auto da lässt.
Ja, also erstmal so ein bisschen, du zeigst das jetzt wahrscheinlich im Hintergrund. Die Front ist Titansilber, wie sie es nennen. Das Heck schwarz und rot mit den typischen roten Audi-Ringen. Wirkt farbtechnisch sehr aggressiv, wie die Farben auf dem Auto verteilt sind. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist nicht so wirklich mein Geschmack. Was ich auch noch nicht hundertprozentig verstanden habe, ist, ob das dann wirklich so die Livery ist, wie sie nächstes Jahr dann auch in der Formel 1 zu sehen sein wird. Klar, da kann man jetzt sagen, da kommen ja auch noch Sponsoren drauf und so weiter. Aber mir ist das Heck doch ein wenig zu abgehackt von der Front sozusagen. Ein bisschen sehr kantig sozusagen. Also das werden wir noch rausfinden, ob das tatsächlich dann so auch sein soll, wenn das so kommen wird. Dann ist bei mir zumindest die erste kleine Enttäuschung da, das gebe ich so ganz offen zu. Ich habe schon auch mich mit ein paar Leuten unterhalten, die sahen das gar nicht so kritisch wie ich. Einige haben auch gesagt, naja, die Audis aus Le Mans, die sahen ja auch immer so ähnlich aus. Ich bin daraufhin gleich nochmal ins Internet gegangen, habe mir die Audis aus Le Mans angeguckt, obwohl ich die ja auch live gesehen habe damals, aber ist ja nun doch schon ein bisschen her. Naja, irgendwie sahen die besser aus, fand ich. Ja, aber jetzt kannst du ja mal sagen, wie du das fandest, ob ich die einzige Überkritische hier bin. Achso, und was ich noch sagen wollte, das ist von vorne natürlich nun auch ein Silberpfeil, ne? Also der zweite Silberpfeil in der Formel 1. Habe vorhin einen Kommentator des Schweizer Fernsehens getroffen. Auch das fand er nicht so schlimm. Da habe ich ihm nur gesagt, du, mir ist das egal. Du musst kommentieren und die auseinanderhalten können. Also den Mercedes und den Audi.
Ja, also ich stimme auf jeden Fall schon mal mit dieser scharfen Kante zu. In der Mitte, also wenn man sich das genau von der Seite anschaut, gut, da sieht man Auto jetzt auch nicht so oft, meistens eher so von der Schrägen. Aber das ist wirklich ein ganz krasser Cut. Den finde ich auch nicht optisch schön gelöst. Du hast auch gesagt, ja, die Sponsoren kommen noch. Eventuell wird da ja auch dann noch irgendwie, werden dann noch mehr Übergänge eingestreut. Und sie haben auch gesagt, das ist ein Ausblick aufs Design. Also die Farben wollen sie ja schon lassen. Und du weißt ja, was mein größter Kritikpunkt war, wo du meintest, ja, aber das ist genau wie der Benny Pirelli-Reifen, das gleiche Rot. Auf den Bildern sieht das für mich so ein bisschen orange aus, so blutorange. Und bei diesem geschwungenen Roten an der Motorabdeckung habe ich mir gedacht, McLaren als allererstes. Und halt auch mit dieser Orange-Kombination. Aber die Reifen kommen halt auch so ein bisschen orange auf den Designbildern rüber. Und deswegen denke ich auch, das wirst du dann ja heute Abend hoffentlich sehen, das Auto soll ja ausgestellt sein, dass das doch ein richtiges Rot ist, ne?
Ja, also ich glaube, da muss ich dir jetzt schon den Wind aus den Segeln nehmen. Am Ende sind es tatsächlich halt so ein bisschen die Audi-Farben, ne? Und dazu gehörte halt auch immer Rot, also auch tatsächlich in Le Mans, auch auf dem Dakar Audi. Also ich glaube, das ist halt so wirklich das Standard, was Audi immer hat. Das tragen sie jetzt auch in die Formel 1. Und bitte auch nicht falsch verstehen, an den Farben mäkel ich überhaupt nicht rum, auch nicht an deinem Rot. Ich finde persönlich diese Kante, du sagst, man sieht das Auto von der Seite oder von oben nicht so häufig. Ich kenne als Journalistin ganz viele Mitzieher, nennen wir das. Also tatsächlich, wenn das Auto von der Seite fotografiert ist. Und da sieht das für mich überhaupt nicht aus wie aus einem Guss. Nicht ansatzweise modern sozusagen. Ja, eigentlich das, wofür ja die Formel 1 steht, wofür auch Audi jetzt die Formel 1 so ein bisschen nutzen will, technologischen Fortschritt zu zeigen, Innovation, Schnelligkeit. Also zumindest das Auto, was ich jetzt hier auf den Fotos gesehen habe, sieht für mich so nicht aus. Von vorne finde ich das alles noch gar nicht so schlimm, weil da sieht es ja, wie gesagt, aus wie so ein klassischer Silberpfeil. Aber auch da habe ich bei den, wie sagt man, Designversuchen, die es vorher schon gab oder auch bei dem Auto, was vor 2 Jahren schon mal vorgestellt wurde, fand ich irgendwie gefälliger, flotter einfach. Ja, also das so meine Meinung dazu.
Ja, da war ein bisschen mehr Muster auch drauf. Ja, also gegen Rot habe ich nichts, verstehe mich da nicht falsch. Es geht mir nur um diesen Rotton. Das sah für mich eher orange aus, aber wie gesagt, ich denke, das wird in Realität anders aussehen, weil Audi ist schon rot, da hast du absolut recht. Jetzt könnt ihr da draußen natürlich eure Meinung mal dazu in die Kommentare schreiben zum, ja, Grunddesign. Also wie gesagt, die Farben sollen ungefähr so bleiben. Vielleicht kommt es, wie gesagt, auf den Designs etwas anders rüber. Eventuell wird man da dann doch mit den Mustern, den Sponsoren dann noch ein bisschen rumspielen. Ja, ich bin auf jeden Fall auf deinen Eindruck dann morgen mal oder heute Abend gespannt. Da sprechen wir auch noch mal. Vielleicht wirst du da auch ein bisschen filmen dürfen. Das reichen wir dann auch noch alles nach. Teilen wir auf unseren Social-Media-Kanälen. F1 Insider könnt ihr ja überall verfolgen. Ja, Bianca, du hast jetzt aber nicht nur dir die Deliveries angeschaut, du hast ja auch schon mit Mattia Binotto und Jonathan Ridley, ja, den zwei, ja, mit größten Köpfen, sage ich mal. Was haben die denn so Spannendes erzählt?
Ja, also erstmal zur Erklärung, es gab eine Presserunde mit Jonathan Ridley, Mattia Binotto. Auf dem Weg zur Presserunde bin ich erstmal Stefano Domenicali in den Arm gerannt. Der ist auch hier. Ja, nicht zu vergessen, eigentlich hat er ja das ganze Projekt auch mal eingeläutet, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wann war das? 2015, 16. Wollte Audi ja schon mal in die Formel 1 einsteigen und er war damals derjenige, der die Machbarkeitsstudie sozusagen machen sollte. Damals ist das ganze Projekt gescheitert, ja, aufgrund des Dieselskandals. Ist dann nichts geworden. So, nun ein paar Jahre später dann doch. Habe ihm auch gesagt, ja, hier so, jetzt hat es dann endlich geklappt. Da meint er, oh ja, das ist ja mit mir schon Ewigkeiten her. Aber dass der Formel 1-CEO da ist, zeigt auch, wie wichtig das ganze Projekt Audi in der Formel 1 nächstes Jahr sein wird. Ja, und mit Mattia Binotto und Jonathan Wheatley haben sie da natürlich auch zwei Schwergewichte sitzen. Wobei ich auch sagen muss, vorher war ja derjenige, der das Ganze eingeleitet hat, Andreas Seidel. Möchte ich an dieser Stelle hier auch nicht vergessen. Denn für mich einer der besten Teamchefs in der Formel 1 der Vergangenheit. Im Moment ist er ja raus. Ja, aber also von ihm haben dann ja übernommen Jonathan Wheatley und Mattia Binotto. Binotto Formel 1 Projektleiter sozusagen, so ein bisschen zuständig für die Integration des Motors, der ja in Neuburg hier ganz in der Nähe an der Donau gebaut wird, ins Chassis. Und Jonathan Wheatley der Teamchef, der also das Team in Hinwil noch ja sauber, dann jetzt bald Audi, dann auch ja führen wird. Und was recht bemerkenswert war, es wurden auch schon Quotes rausgegeben von Gernot Döllner, das ist der Vorstand von Audi, der die Losung ausgegeben hat, 2030 will man dann um den Titel fahren. Also ab in 5 Jahren, ab
Ja,
jetzt dann sozusagen. Und ja, wenn man sich so die Presserunde so ein bisschen angehört hat von den beiden, dann sind sie natürlich noch recht zurückhaltend, vorsichtig. Sie wollen natürlich gerade jetzt auch fürs nächste Jahr nicht zu viele Erwartungen wecken. Sagen aber beide auch ganz, ganz klar, es ist für sie im Moment das spannendste Projekt in der Formel 1. Also wenn man irgendwo sein möchte im Moment, dann eben bei Audi. Klar, müssen sie auch sagen, sind ja auch da. Aber also gerade auch so, auch Jonathan Wheatley, der ja jetzt noch neuer da ist als Mattia Binotto, dem merkt man das auch richtig an, wie cool er seinen neuen Job da findet. Und er sagt auch, er ist ja ein Car-Guy. Und dann überhaupt auch so diese Audi-Historie jetzt auch nochmal zu sehen, gerade auch Audi Quattro kennen wir ja alle noch mit Walter Röll und Co. Das findet er schon relativ cool. Ja, und von Mattia Binotto wissen wir ja auch, dass er auch schon bei Ferrari ein paar Zaubermotoren bauen konnte. Mal gucken, ob er das bei Audi dann jetzt auch hinkriegt.
ja, wir hören jetzt auch aus der Formel 1 immer wieder, dass gerade die Techniker jetzt wieder in die Führungsebenen rutschen sollen. Und das bringt auch was. Wir sehen es bei Red Bull mit Lauren Mackies. Jetzt mal abgesehen von den etwas schlechteren Rennen. Ja, gut, im Rennen hat es dann wieder geklappt, aber insgesamt wieder durchwachsenere Wochenenden bei Red Bull. Aber wir sehen auf jeden Fall da, wo, ja, Techniker, sage ich mal, in der Führungsebene sind, die Teams kommen aktuell ja besser klar. Und das ist auch so dieser Trend. Jetzt hat da natürlich Audi mit Binotto und Wheatley gleich zwei davon.
Ja, genau. Also mit Binotto, ja, den Motorexperten sozusagen. Was gerade eben auch wichtig ist, nächstes Jahr kommt ein neues Motorreglement. Diese neue Antriebseinheit mit fast 50% Elektro- oder Power-Energie vom Elektromotor und dann den anderen 50% vom Verbrenner mit Biosprit, das alles ordentlich ins Chassis zu integrieren, das wird sehr, sehr wichtig sein. Das haben wir bei dem letzten ganz großen Reglementwechsel gesehen, 2014, als die Hybridmotoren kamen. Und da hat Mercedes das am besten geschafft. Da hieß es auch immer, der Mercedes-Motor ist der beste. aber auch wie er ins Chassis integriert wurde. Dieses sehr schlanke Konzept, das hat den Silberpfeil damals zum Nonplus Ultra gemacht. Und da hat natürlich Audi jetzt auch eine Chance. Alle fangen mehr oder weniger bei Null an. Und das hat Binotto auch gesagt, ne? Es ist kein Vorteil, weil er wurde gefragt, ist das ein Vorteil, dass alle neu beginnen müssen? Sagt er, nee, natürlich ein Vorteil ist das in der Formel 1 nicht, wenn du natürlich trotzdem gegen etablierte Teams wie Ferrari, Red Bull, Mercedes und so und Co. kämpfen musst. Aber es ist eine Möglichkeit eben mit ähnlichen Chancen anzufangen. Ja, und da würde ich schon sagen, ist Binotto der richtige Mann, gerade eben auf Motorseite. Und ich glaube auch, Wheatley ist der sehr, sehr richtige Mann für Sauber, fürs Chassis-Team sozusagen. Bei Red Bull war er ja Teammanager und war derjenige, ja, an dem es auch lag, das Team zusammenzuhalten, die Crews für die Boxenstopps durch Bootcamps zu jagen. Das hat er tatsächlich gemacht, gute Stimmung im Team zu verbreiten, aber gleichzeitig auch Disziplin. Und ich glaube, da ist er schon der richtige Mann. In Hinwil muss komplett aufgerüstet werden. Die suchen oder müssen natürlich auch mehr Personal anheuern. Sauber waren, naja, Mittelfeld bis Hinterfeldteam sozusagen jetzt zuletzt. Da muss aufgestockt werden. Die brauchen einen neuen Simulator, werden die Facilities dort verbessern müssen. War die Rede davon, dass ein dreistelliger Millionenbetrag investiert wird. Und wenn du dann natürlich Leute hast, die wissen, wie es in der Formel 1 lang geht, Jonathan Wheatley ist seit 30 Jahren in der Formel 1, hat ja angefangen, ich glaube, angefangen jetzt nicht, aber er war auch mal Chefmechaniker bei Michael Schumachers Benetton. Da gibt es auch noch alte Fotos von ihm, wie er mit Schumi da steht und dessen ersten WM-Titel feiert. Wer so lange in der Formel 1 ist, der weiß natürlich, wo der Hase langläuft und der weiß vor allen Dingen auch, du wirst nicht im ersten Jahr gleich den Blumentopf gewinnen und dann musst du halt cool bleiben, locker bleiben, deinen Chefs, in diesem Fall Gernot Döllner von Audi, erklären, warum das nicht durch Schnipsen geht, sondern dass das eben ein Prozess ist, durch den du gehst in der Formel 1, bis du dann eben auch gewinnst. Und da würde ich gerne nochmal Mercedes erwähnen. Die haben auch ihre 5 Jahre gebraucht, ne? Sind 2010 eingestiegen mit Schumi, Rosberg, ja, auch schon ein super Team. Braun übernommen, das Weltmeisterteam von 2009. Hätte man eigentlich auch denken können, das muss sofort was werden. Aber nee, nee, so läuft es in der Formel 1 nicht. Damals kam auch erstmal ein neues Reglement. Braun ja eigentlich pleite. Und dann haben sie auch ihre 4, 5 Jahre gebraucht, bis 2014 der erste WM-Titel kam. Also dieses Jahr 2030, das hat Binotto auch nochmal ganz klar gesagt, das ist dann auch schon die realistische Zahl.
Und für Wheatley ist es ja auch nicht nur ein neues Team, sondern halt auch, hast du ja auch schon gesagt, eine neue Rolle, ne? Nicht den Teammanager, sondern Teamchef jetzt.
Wobei er da natürlich einen guten Sparringspartner mit Binotto hat, ne? Also
Ja, und der hat auch viel Erfahrung, muss man sagen, ne? Also.
genau, und das haben sie auch nochmal gesagt. Also sie challengen sich gegenseitig schon. Aber es ist eine sehr, sehr positive Zusammenarbeit. Und ich glaube das auch. Wheatley ist eher der Typ, der an der Strecke ist und auch sein will. Binotto braucht gar nicht mehr jedes Rennen. So habe ich das Gefühl, der arbeitet tatsächlich eher eben im Hintergrund, auch ein bisschen lieber im Hintergrund. Ist ja auch vom Typ her so ein bisschen der ruhigere von beiden. Auch jetzt in der Pressekonferenz spricht er auch sehr leise, muss man wirklich immer genau hinhören, um ihn zu verstehen. Also ich glaube, die beiden ergänzen sich da schon gut. Nochmal, ich fand durchaus, dass Andi Seidel ein sehr, sehr guter Teamchef für Audi gewesen wäre. Ich glaube aber auch, dass dieses Duo Binotto, Wheatley durchaus funktionieren kann. Ja, genau.
Sind da sonst noch Aussagen hängen geblieben vom heute Abend von den beiden?
Nö, nö. Also eigentlich habe ich die wichtigsten Aussagen jetzt auch tatsächlich schon so in den Ring geworfen. Der Eindruck, der hängen blieb, war, sie sind vorsichtig, sie greifen jetzt nicht vor und sagen, hey, wir kommen nächstes Jahr und wollen gewinnen. Das wird ein spannendes, aber auch schwieriges Projekt und dessen sind sich die beiden, glaube ich, sehr wohl bewusst. Aber es ist für sie natürlich auch was Besonderes, eben ja, für die vier Ringe da jetzt antreten zu dürfen, für ein Team, einen Hersteller, der eben auch sehr viel Historie im Motorsport hat, werden wir jetzt nachher auch gleich nochmal zu sehen kriegen. Tom Christensen bin ich vorhin schon begegnet. Mr. Le Mans, ja, auch die meisten seiner Le Mans-Siege im Audi geholt. Habe schon Walter Röhrl und den Quattro erwähnt. Kann mir vorstellen, dass Matthias Ekström auch hier ist. Alan McNish war auch schon da. In der Formel E waren sie ja auch Weltmeister. Daniel Abt habe ich gesehen. Also Audi hat ja schon eine wirklich große Historie im Motorsport und die jetzt dann auch nochmal in die Formel 1, in die Königsklasse zu tragen, ja, das ist schon was Cooles. Mir persönlich, also ich kenne Jonathan Wheatley ja auch schon Ewigkeiten. Binotto bin ich eben auch im Ferrari Motorhome damals öfter schon mal über den Weg gelaufen. mir fehlt trotzdem so ein ganz klein wenig diese deutsche Komponente. Irgendwie fehlt mir die. Wenn ich so jetzt an andere deutsche Teams versuche, gerade auch von früher denke und bei jetzt diesem Audi Sauber-Team sozusagen, da kommt mir natürlich auch BMW immer so ein bisschen in den Sinn, auch jetzt gerade hier in München mit Mario Theissen, Willi Rampf. Da hast du halt auch richtig so gemerkt, dass das war eben auch das deutsche Nationalteam sozusagen. Ne? Also wir haben jetzt zwar Nico Hülkenberg, der ist aber, glaube ich, heute nicht hier. Jedenfalls wurde er nicht angekündigt. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber ansonsten ist so ein bisschen diese deutsche Farbe verschwunden. Und das irgendwie so jetzt als deutsche Journalistin. Natürlich kann man mit den Jungs auch allen Englisch sprechen und so, ne? Gar kein Ding. Aber irgendwie so, gerade so ein Andi Seidel, ne? Dieser Ur-Bayer, wenn der jetzt noch da wäre, hätte das Ganze für mich persönlich, das ist jetzt aber wirklich eine rein persönliche Meinung, wie man sich so als Journalist dann eben auch in diesem Umfeld bewegt. Ja, mir persönlich fehlt da ein ganz, ganz, ganz klein bisschen eben dieser Audi-Anstrich, diese deutsche Historie sozusagen. Ja, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache.
Dann machen wir noch eben die Fahrer. Jetzt hast du Nico Hülkenberg ja eben schon erwähnt. Was hältst du von der Paarung für nächstes Jahr? Also Hülkenberg hat ja eigentlich in jedem Team, wo er war, performt ab und zu mal, wenn es sich die Möglichkeit ergeben hat, einen Podest weggeschmissen. Aber ansonsten hat er wirklich konstant meistens abgeliefert. Und Bortoleto hinterlässt ja auch einen guten Eindruck in seinem ersten Formel-1-Jahr. Wie siehst du das?
Ja, also Bortoleto hat zwar jetzt in Brasilien das Auto gleich zweimal weggefeuert und damit Sauber natürlich auch so ein bisschen an den Rand des Budgetlimits vielleicht gebracht. Aber wie hat Franz Tost das so schön im ORF gesagt? Da muss man jetzt nicht so deppert gucken. Also er hat da noch ein anderes Wort benutzt.
Nee, war Deppert,
Das
ne?
gehört. Hä?
War schon Deppert.
Ja, aber er hat gesagt, die Muttis, glaube ich, die müssen nicht ganz so deppert gucken, ne?
Ja, genau, nachdem der wieder an die Wand geknallt
Hat
ist.
sich übrigens der ORF jetzt für entschuldigt.
Ah, wusste ich gar
Ja,
nicht.
weiß ich nicht. Ich finde, man kann es auch übertreiben. Wer den Franz kennt, der weiß, dass er es nicht böse gemeint hat, aber egal. Franz, was er eigentlich gesagt hat und ja sagen wollte, er wollte ja Gabriel Bortoleto in Schutz nehmen und sagen, das gehört dazu. Das ist jetzt die Crashphase. Das ist die Phase, in der die Jungs lernen, am Limit zu fahren und dann eben auch mal darüber. So lernen sie aber das Limit halt kennen. Und ich finde, Gabriel Bortoleto macht. Ja, absolviert eine starke erste Saison. Muss ich einräumen, hätte ich ihm nicht ganz zugetraut. Ich war ja so ein bisschen kritisch, bisschen traurig. Am Ende auch, dass Mick Schumacher nicht von Audi erwählt wurde, sozusagen. Aber mittlerweile sage ich, der Bortoleto, der macht seine Sache richtig gut und der wird auch mal ein richtig guter. Also da hat Audi tatsächlich einen richtig guten Griff gemacht. Ja, und Nico Hülkenberg, ne, dieses Jahr aufs Podium gefahren. Und das schon im Sauber. Wenn er das nochmal im Audi hinkriegt, dann hat er seinen Job eigentlich auch schon getan. Nico ist wichtig als Anker im Team, als jemand, der Erfahrung hat, weiß, wie es in der Formel 1, ja, wie der Hase da läuft sozusagen. Und wenn da irgendwann mit zunehmendem Alter vielleicht auch mal das eine Zehntel oder so fehlt, das macht in dem Fall nichts. Der ist auch an ganz anderen Stellen wertvoll und noch fehlt dieses Zehntel ja auch nicht. Also ich finde die Fahrerpaarung sehr gut und immerhin da ist der deutsche Anstrich ja auch vorhanden.
Ja, apropos höheres Semester beim Formel-1-Fahrer, willkommen zu Lewis Hamilton. Denn ja, wir nehmen noch ein, zwei Formel-1-Themen jetzt noch mit rein. Der ja, wurde von John Elkann ganz schön kritisiert. Der hat also auch Charles Leclerc. Der Elkann hatte gesagt, die Fahrer sollen weniger reden und sich mehr aufs Fahren konzentrieren. Da gab es natürlich viele kritische Stimmen. Hamilton hat auch mal das Wort Albtraum in den Mund genommen, als es um die letzten Monate bei Ferrari ging. Ja, wie geht das da für Hamilton weiter? Das hat Ralf Schumacher im Podcast gesagt, dass man als Ferrari-Team sich mal überlegen sollte, vielleicht den, ja, also wenn er Manager wäre, dass man vielleicht den herauskaufen sollte aus dem Vertrag und dann auf den Bearman setzt, der deutlich günstiger wäre. Also es wird gerade ziemlich weit gesponnen, dieses Rad. Wie hast denn du das alles die letzten Tage verfolgt?
Also erstmal, um nochmal so auch aus meiner Sicht hier den Switch von Audi und Mattia Binotto zu Ferrari zu schaffen. Ich glaube, der Mattia Binotto ist sehr froh, dass er nicht mehr auf dem Schleudersitz des Ferrari-Teamchefs sitzt, mit einem Präsidenten, der, ja, wie soll ich das sagen? Weiß ich nicht, der so in Teamführung oder Personalführung nicht unbedingt immer ein glückliches Händchen hat. So würde ich das jetzt formulieren, denn ich weiß jetzt nicht. Also, ich meine, er hat ja gesagt, die Mechaniker machen einen super Job, die Ingenieure machen einen super Job, nur die Fahrer, die reden zu viel. Also ganz im Ernst, wenn die Ingenieure und Mechaniker einen super Job machen würden, dann würde Ferrari mit diesen beiden Fahrern, die sie dort im Cockpit haben, und da nehme ich auch Lewis Hamilton mit rein, dann würde Ferrari locker um die WM fahren, sogar vorneweg, so wie er redet. Tun sie aber nicht. Ich glaube also nicht, dass das an den Fahrern liegt, dass Ferrari nicht siegt. Schon gar nicht an Charles Leclerc, der dieses Jahr eindeutig besser ist als Lewis Hamilton, das muss man schon so sagen. Aber wahrscheinlich hat John Elkann das da auch ein bisschen angekotzt, dass der ja auch ein bisschen kokettiert mit einem Abschied von Ferrari. Naja, weil er jetzt auch schon seit Jahren einfach nicht das Auto kriegt, was ihn zum Weltmeister macht. Ja, und Lewis Hamilton, also dass sich ein siebenmaliger Weltmeister, die Ikone der Gegenwart der Formel 1, sagen lassen muss, dass er nicht so viel reden soll, sondern besser mal fahren soll, also arbeiten soll. Holla die Waldfee. Also wenn ich Lewis wäre, also als ich das gelesen hatte, dass John Elkann das gesagt hat, ich habe gedacht, also wenn ich jetzt Lewis wäre, ich würde jetzt hinschmeißen, der könnte mich mal. Entschuldigung, es war jetzt sehr salopp so gesagt, aber puh, holla die Waldfee. Also Lewis sagt ja diese Dinge auch nur, weil er so verzweifelt ist und irgendwie halt mit diesem Auto und dem Team nicht so richtig klarkommt. Er sagt ja selbst, das ist irgendwie auch alles so ein bisschen so ein Albtraum auch für ihn. Also ich meine, da hat er ja auch keinen Spaß an der Freude daran, hinterherzufahren, ständig irgendwie sich zu drehen, überfordert zu sein. Da kommen wir jetzt aber dann zu Ralf Schumacher. Und da muss ich dem Ralf halt auch so ein bisschen recht geben. Also Ralf Schumacher hat im Sky-Podcast ja nochmal richtig auch draufgehauen auf Lewis Hamilton, hat eben auch gesagt, er hat das Gefühl, dass Lewis schon eben so ein bisschen auch alterstechnisch langsam an seinem Limit ist. Also das ganz nett formuliert. Er hat nicht nur die Startnummer 44, sondern auch eine 4 alterstechnisch vorneweg. Naja, und das eben gerade auch so bei diesem Missachten von doppelt gelb geschwenkten Flaggen und so diesen Kleinigkeiten, auch wenn er da jetzt in Brasilien keine Strafe für gekriegt hat. Aber er scheint ja im Auto durchaus sehr beschäftigt zu sein und keine Kapazitäten mehr zu haben, wie früher für andere Dinge. Also das heißt, er ist auch nicht mehr der alte Lewis Hamilton, aber er ist auch kein Lewis Hamilton, der jetzt mega, 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 mega langsam und schlecht ist. Wenn man bedenkt, dass Charles Leclerc meiner Meinung nach derjenige Fahrer in der Formel 1 ist, der bei gleichwertigen Autos am meisten auf Augenhöhe mit Max Verstappen fahren würde, dann ist dieser über 40-jährige Lewis Hamilton immer noch wirklich gut. Und ich finde ehrlich gesagt nicht, dass er so eine öffentliche, verbale Klatsche von John Elkann verdient hat. Spricht für mich irgendwie oder deutet darauf hin, dass Elkan langsam tatsächlich die Geduld verliert und vielleicht sogar so einen Abschied von Lewis Hamilton jetzt doch auch vorbereitet. Jedenfalls deutete Ralf Schumacher das auch so ein bisschen im Podcast von Sky an. Ja, ich könnte es mir vorstellen, ne? Da ist auch mal wieder Berman im Gespräch, so ein junger, aufstrebender Ex-Ferrari Junior oder immer noch Ferrari Junior, der halt nichts kostet, ne? Und dann zahlst du Lewis Hamilton vielleicht mal ein bisschen aus und hast dann aber trotzdem so ein bisschen frischen Wind im Team. Ja, also schade eigentlich, dass wir da jetzt schon gelandet sind. Ich hätte Lewis Hamilton durchaus noch ein Jahr mehr Zeit gegeben. Erinnern wir uns, als Michael Schumacher bei Mercedes zurückgekommen ist. Der hat im ersten Jahr gegen Nico Rosberg auch kein Land gesehen. Im dritten Jahr war er auf Augenhöhe. Ja, also mir tut das ein klein wenig in der Seele weh für Louis, muss
Ich
ich ganz
glaube,
ehrlich sagen.
aber 26 ist jetzt noch kein Thema, oder? Die sprechen doch davon 27 dann, oder?
Ja,
Also
meinst du, dass und bei der Stimmung, das noch so lange, noch über ein Jahr gut weitergeht? Ich weiß das nicht.
boah, das wäre ja krass, wenn die da jetzt Nägel mit Köpfen wirklich direkt machen.
Ja, was heißt Nägel mit Köpfen? Vielleicht wird da was vorbereitet, ne? Also ich habe mir Ralf Schumachers Podcast angehört. Für mich klingt das irgendwie so ein bisschen logisch. So wie Elkan da jetzt gerade auf den Tisch haut, das habe ich von dem noch nie erlebt. Was ich immer gehört habe, ist, er kümmert sich gar nicht um das Formel-1-Team, hat da gar nicht so richtig Interesse dran. Das ist war aber so ein bisschen führungslos im Ferrari-Kosmos rum, die Scuderia. So, und jetzt das ganze Gegenteil. Warum macht er das?
Also ich finde,
Will
es
er was
kommt,
vorbereiten? Ich weiß es nicht.
ja, muss ja so sein, weil ich finde, dieser Kommentar von ihm kommt auch zum absolut falschen Zeitpunkt, denn Hamilton, also jetzt bis auf Brasilien, kam er wirklich mal näher ran an Leclerc. Also klar, das Podium verpasst, fünfmal Vierter, Leclerc siebenmal auf dem Podest, aber insgesamt hat Hamilton schon, war da schon wirklich nah dran. Und du hast gesagt, Leclerc ist eigentlich so rein fahrerisch, sehe ich übrigens auch genauso, der zweitbeste Pilot im Feld. Und da kann Hamilton noch mithalten und nächstes Jahr mit neuen Reglement seiner Erfahrung wäre das schon, also die Chance würde ich ihm auf jeden Fall nochmal geben. Abschließend dann noch, Bianca, letztes Thema, bevor du dann auch, glaube ich, los musst. WM-Kampf. will ich dich noch fragen. Norris hat jetzt diese 24 Punkte Vorsprung vor Piastri, Verstappen 49 Rückstand. Wenn da so eine Umfrage laufen, also die läuft auch immer noch, bei YouTube enden die ja gefühlt nie. Und da sagen tatsächlich ein Viertel tippt da noch auf Verstappen, drei Viertel ungefähr auf Norris und so gut wie keiner auf Piastri, obwohl ja Piastri deutlich näher dran ist und das gleiche Auto hat wie Norris. Erstmal so deine Meinung zu diesem Ergebnis und was glaubst du, wie geht das jetzt weiter?
Ich kann mich noch an ein Video erinnern vor dem Grand Prix von Brasilien, wo du mich, glaube ich, gefragt hast und Ralf natürlich auch, ob das jetzt so das Rennen alles oder nichts ist. Da habe ich noch gesagt, ja, nee, ist es nicht. Also kann ja noch viel passieren, bla bla bla. Ich glaube, Brasilien war für Max Verstappen jetzt alles oder nichts. Er hat zwar eine mega Aufholjagd gezeigt und am Ende doch auch wieder Lando Norris und Oscar Piastri gezeigt. Selbst wenn einer von euch beiden Weltmeister wird, die besten Fahrer seid ihr nicht. Edgy Badgy. Oh, jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder einen Shitstorm von unseren
Aber es ist ja kein
Max-Hatern.
Geheimnis.
Wie auch immer. Aber ich glaube einfach, diese, ich glaube jetzt 50 Punkte oder knapp 50 Punkte, das ist zu viel. Da muss ja Max richtig Glück haben. Die müssen sich beide raushauen, mindestens einmal, wenn nicht sogar anderthalb Mal oder irgendwie sowas in
Ja.
der Art. Also ich da, also bin zwar Optimist, aber auch Realist und ich glaube jetzt einfach, das ist durch. Piastri, tja, in der Form, in der Piastri ist und in der Form, in der Norris ist, ist das eigentlich auch durch. Ich sehe jetzt auch kaum noch, wie Piastri plötzlich drei Rennen Norris dominieren soll. Piastri ist für mich in einem absoluten Formtief. Hat jetzt ja Ralf Schumacher auch nochmal Mark Webber wieder kritisiert, dass der auch irgendwie Piastri nicht gut tut, dass beide Piastri und Webber es nicht hinkriegen, auch mal so ein bisschen diesen Druck von rauszunehmen aus diesem teaminternen Duell mit den Pfiffen ja gegen Norris und so. Ah ja, also ich weiß im Moment nicht, wie Piastri sich da wieder zurück runden soll. Sozusagen, deswegen im Moment tippe ich auf Norris als Weltmeister.
Ja, ich auch.
Und irgendetwas ist da auch komisch mit Piastri. Ich bin auch der Meinung, eigentlich, der hat nicht das Fahren verlernt, hatte ja Jos Verstappen gesagt vor diesem Rennen. Gibt auch nach wie vor ganz krude Theorien in der Formel 1, was da los ist. Diese Gerüchte auch immer noch mit Benachteiligung durch McLaren will ich jetzt hier nicht weiter streuen, aber komisch ist schon irgendwas. Und wie gesagt, ich sehe einfach nicht, wie Piastri in den letzten drei Rennen 24 Punkte, 25, wie auch immer, aufholen soll. Nicht in der Form, nicht in dem Team, nicht gegen den Norris.
Ja, also ich finde auch immer dieses Benachteiligung, Bevorzugungsdings ist, wird auch ein bisschen aufgebauscht. Also sind wir mal ehrlich, in Monza, da hat das Team es einfach vermasselt, erst Norris reinzuholen, hatte dann diesen Stress da gehabt mit Piastri, die den halt schützen wollten als Dritten und mussten das dann wirklich der Fairness halber zurücktauschen. Aber da dann wieder so ein Fass draus aufzumachen. Also ich bin da ganz klar bei Jacques Villeneuve, der ja gesagt hat, Norris kommt jetzt einfach mit diesem Auto klar, war die Jahre zuvor besser und das Level, was Norris gerade hat, das hatte er früher und das Piastri kann da einfach nicht mehr rankommen. Also ich glaube gar nicht, dass Piastri wirklich so viel schlechter geworden ist, sondern dass Norris einfach mit dem Auto jetzt wirklich konform ist. Wir haben ihn am Anfang des Jahres immer quengeln gehört und das macht er jetzt halt eben nicht mehr. Und ich glaube, der Norris ist am Ende vielleicht auch mit Erfahrung, aber der etwas schnellere, talentiertere Pilot und das zeigt er jetzt gerade.
Also er macht überall halt auch seine kleinen Fehlerchen, die macht Norris halt nicht. Und das ist für mich noch viel wichtiger als diese ein, zwei Zehntel, die ihm im Moment fehlen. Und deswegen tippe ich auf Lando Norris als Weltmeister.
Ich fand das Manöver eigentlich sogar sehr gut in Brasilien, muss ich sagen. Er war auch vorne von allen dreien und aber Antonelli, ja, man konnte es probieren, man mussten halt auch alle mitspielen. Er war unter Druck, er musste diese Punkte aufholen. Irgendwann muss er ja mal was machen. Deswegen fand ich das gar nicht so schlecht, aber klar, in der
Ja,
Situation
aber
kann es auch mal schnell schief gehen.
Er war nicht auf Spiegelhöhe, glaube
Genau,
ich.
beim Scheitelpunkt bei Antonelli halt. Also
Und
der Piastri hat viel zu früh gebremst. Ja.
er hatte das Auto nicht unter Kontrolle. Wenn du dich verbremst, hast du das Auto nicht unter Kontrolle. Jeder, der sich mal verbremst hat, in einem, egal ob Formelauto oder Tourenwagen, ich habe mich in beidem schon verbremst, der
Oh
weiß,
ja,
dass
da
man
bei
das
Thomas war
Auto,
ich dabei. Da warst du auf dem Rasen
genau, der
plötzlich.
weiß, dass man das Auto dann nicht mehr unter Kontrolle hat.
Das war das Meisterauto von René Rast 2017, glaube ich, in der DTM. Auf
Ja,
der
genau.
Audi-Teststrecke in Neuburg. Und in diesem Sinne machen wir jetzt
Dort,
Schluss.
wo jetzt der Formel-1-Motor gebaut wird.
Genau. Und
So, haben wir die Kurve gekriegt.
ja,
Und
die
jetzt muss
Kurve.
ich dann auch los.
In diesem Sinne könnt ihr auch nochmal zu den Themen eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und Bianca, dir einen schönen Abend da. Lass es dir gut gehen.
Danke.
Ich hoffe, dass aufgrund des Bortoletto-Crashs der mehreren da vielleicht auch ein Gläschen Champagner dabei ist und nicht nur Leitungswasser ausgeschenkt wird. Aufgrund des Budget-Caps.
Ja, das, ich glaube, dass hier diese Veranstaltung geht auf Audi-Herstellerkosten, wenn du mich
Okay.
fragst.
Ja, das ist auch schon die Frage, ne? Wer bezahlt das dann? Gut, aber das wirst du heute Abend dann ja sehen.
Genau.
In diesem Sinne.
Alles klar.
Ciao.
Dankeschön. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.